Sport kommunal. Zusammen mit unseren 400 Kommunen und Landkreisen sowie unseren vielen Partnern sind wir die Sportförderer vor Ort. In unserem Podcast präsentieren wir euch die Projekte, die den Sport stärken und weiterentwickeln. Dabei sprechen wir auch über Herausforderungen und finden Lösungen, denn unser großes Netzwerk steht dafür, dass wir voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen. Und das seit 70 Jahren.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sport Kommunal, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter. Mein heutiger Gast, ich freue mich ganz, ganz doll, ist Kirsten Brun. Moin, Kirsten.
Moin.
Ja, ich glaube, viele kennen dich noch, wenn sie jetzt den Namen hören. Du warst ja im letzten Jahr auf unserer Jahrestagung in Neumünster und ja, ich glaube, du hast viele Kollegen und Kolleginnen mit deiner Geschichte, mit deinen Perspektiven begeistert und wirst sicherlich noch viele, viele Jahre auch in Erinnerung bleiben. Und ja, wenn du so zurückdenkst an unsere Tagung, den Austausch mit den Teilnehmerinnen, wie hast du das denn damals mit uns erlebt? Wir waren ja vielleicht schon mal eine andere Gruppe so für dich. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, es war in der Tat eine anders sortierte Gruppe, als ich das normalerweise habe, was aber jetzt im Vorhinein nicht für mich irgendwie bedeutete, oje, oje, das wird kompliziert, sondern eher, es war ja jetzt so eine fachspezifische Gruppe letztendlich im Publikum und macht es natürlich zum einen herausfordernder für mich, aber zum anderen dann auch gerade im Austausch auch sehr, sehr detailhaft. Und das fand ich unheimlich toll. Mhm. Und gerade wenn es dann darum geht, dass dann doch auch, wenn man von Fach ist, viele gar nicht wissen, dass bestimmte Gremien, bestimmte Dinge, wie sie denn umgesetzt werden, gar nicht unbedingt an der Stelle hängen, wo diejenigen das meinten, sondern nochmal wieder an ganz anderen. So, und da merkt man einfach, dass auch in der Sportstruktur bei uns in Deutschland doch noch mehr Kommunikation, glaube ich, nötig ist.
Ja, absolut. Und ich glaube, durch deine Geschichte und Perspektiven, die ja ganz, ganz, ganz persönlich auch sind, ich glaube, dass du da viele von uns auch mitgenommen hast und dass es auch nochmal hilft, wenn wir wiederum in Gremien unterwegs sind und wir mit den Bauleuten sprechen und Architekten und hast du nicht gesehen, dass man sich wahrscheinlich einfach oft auch an deine Geschichte erinnert und einfach jetzt viel mehr auch vielleicht versteht, warum brauchen wir es doch oder warum müssen wir da vielleicht dann doch nochmal genauer hingucken. Also ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast, die Stunde. Es war sehr emotional. Und ja, der Podcast heißt Sport Großveranstaltung, zumindest diese Staffel jetzt, in der wir dich eingeladen haben. Ja, worüber reden wir denn natürlich? Du warst im letzten Jahr bei den Paralympischen Spielen in Paris, nicht als Athletin, da hast du ja schon einige Medaillen zu Hause hängen, sondern als Expertin. Und sag uns doch als allererstes mal, wie hast du die Atmosphäre der Spiele in Paris erlebt? War es das große Fest für alle?
Es war ein großes Fest. Ob das jetzt für alle war, das mag ich ehrlich gesagt zu bezweifeln, weil das Ganze fängt ja schon mal damit an, dass es nicht nur um Paris, Franzosen und Pariser geht, sondern letztendlich um alle. So habe ich das verstanden. Mhm. Und da würde ich behaupten, dass das für alle gar nicht erlebbar war. Also leid es mir tut. Da haben wir schon andere paralympische Spiele gehabt, wo wesentlich mehr Teilhabe möglich war. Nun ist Paris eine sehr alte, extrem schöne und unfassbar atmosphärische Stadt. Das will ich gar nicht irgendwie abtun. Aber gerade das, wenn man das als Rollstuhlfahrer erleben möchte, dann hat man viele, viele Hindernisse und auch teilweise keine Möglichkeiten, um an sein Ziel zu kommen. Mhm. Das fand ich sehr enttäuschend. Gerade weil es ja hieß, sie haben viel auch ermöglicht, da ist ihnen wohl wirklich auch eine Grenze entgegengesetzt worden, was man aber auch wiederum nicht kommuniziert hat. Und das finde ich schade. Mhm. Als Zuschauer, als Angehöriger von Athleten, wie auch immer, als völlig freier Mensch, der einfach mal paralympische Events erleben möchte, der dann dahin fährt und selber halt ein Handicap hat, war das, glaube ich, an vielen Stellen eher komplizierend und dadurch vielleicht auch erstmal nicht so einladend. Wenngleich die Stimmung vor Ort unfassbar toll war, es war so positiv, so ohrenbetäubend auch laut, gerade auch in der Schwimmarena, dass ich immer froh war, dass ich hier halt meine Rundfunkhörer hatte, dass ich mich da so ein bisschen schützen konnte. Die haben unheimlich viel Stimmung gemacht und haben auch ganz, ganz viel versucht, gerade auch in den Vorläufen, also die Vormittagsveranstaltungen in den Zuschauerrängen zu füllen, mit Schulen, mit Universitäten, also mit Schülern und Studenten, was ich wirklich ganz toll fand. Das hat London auch damals schon praktiziert. Das haben sie leider in Rio schlecht hingekriegt und in Tokio auch nun durch Corona bedingt sowieso schon mal gar nicht. Das waren ja andere, sage ich mal, Mächte, die da mitgespielt haben. Aber das war wirklich, wirklich toll zu erleben, zu sehen und für die Athleten unheimlicher Turbo, den sie da noch mitbekommen haben.
Kannst du sagen, dass es, also gab es ein persönliches Highlight für dich oder ein ganz besonderer Moment, den du uns erzählen möchtest?
Oder gab es viele, 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 viele. ich kenne einige von den Athleten und gerade ja, was die Schwimmer betrifft, sehr, sehr gut. Und da darf man mir, glaube ich, auch nicht irgendwie vorwerfen, dass ich da vielleicht für den einen mehr mitfieber als für den anderen und mich dann auch mehr freue. Da waren unsere beiden 100-Brustschwimmer, die Elena Semichin und Thalisa Engel, natürlich ganz weit vorne. Und gerade was die Trainingsgruppe von Philipp Semichin betrifft, da war ich auch mit dem Trainingslager, was dann auch wiederum für die Gina, hätte ich fast gesagt, hier für Mira, Jean-Marc, ganz, ganz toll war, dass die dann auch noch eine Medaille mitgekriegt hat. Genauso entgegen das negative Erlebnis mit Malte Braunschweig. Das war unfassbar traurig, dass der nun da das alles verpatzt hat. Nicht, aber einfach nicht das ins Wasser bringen konnte, was er eigentlich konnte und hätte auch müssen. Wenn man dann so vergleicht, und das tut man ja gerne im Sport, wäre er mit der Zeit von Tokio reingegangen, dann wäre er locker ins Finale gekommen. Also das sind dann immer so Sachen, wo man dann hinterfragt, was mag das jetzt gewesen sein? Ist es vielleicht die Aufregung? Ist es wirklich das Mentale? Oder? Und das sind wirklich Kleinarbeiten, die dann im Nachhinein der Athlet mit dem Trainer und auch mit Angehörigen und vielleicht sogar auch Therapeuten erörtern kann und hoffentlich auch wird. Und das weiß ich bei Malte, das macht er auch. Aber das waren halt wirklich so traurige Momente, wo man dann wirklich irgendwie schon Schwierigkeiten hat, sich für den anderen dann zu freuen, weil für Elena, das war ja irgendwie alles Tag auf Tag, Schlag auf Schlag. Aber das weiß dann auch der Athlet, dass man sicherlich da auch mit traurig ist, wenngleich man sich für den anderen genauso freut. Also das ist einfach so. Das ist der Sport, der ist knallhart, aber eben auch sehr oft sehr schön.
Absolut. Und dadurch, dass Schwimmen ja dementsprechend diese Einzelsportart ist und da ja nicht nur ein deutscher Schwimmer ist oder eine deutsche Schwimmerin, ja, gibt es am Ende des Tages halt dann auch die mehreren Momente und der eine ist dann schön und der andere dann leider nicht so schön. Ich komme ja nun absolut nicht aus dem Schwimmen, auch wenn ich es im Studium hatte und ich mich da, sagen wir mal, durchgequält habe, aber mittlerweile mag ich es sehr gerne. Und ich habe so gehört, ich war auch in Paris und ich war auch in einer Schwimmarina, aber allerdings bei den Wasserballern. Und ich habe gehört, das war ein langsames Wasser. Was versteht man denn darunter?
Ja, das ist in der Tat immer wieder die Frage, die gestellt wird. Also das Wasser ist sehr individuell verursachend durch die Tiefe und die Gleichmäßigkeit eines Beckens. Wenn ein Becken gefliest ist und zwar durchgängig eine Tiefe hat, dann ist es meistens für uns von Vorteil. Und entscheidend sind auch noch die, ich sag mal, Klimaanlage, die Umweltdüsen. Es gibt ja immer eine Umweltanlage in den Becken. Und wo sind jetzt diese Düsen? Sind sie mehr von vorne? Sind sie von hinten? Sind sie von der Seite? Sind sie von unten? Sind sie schräg von unten? Und sind sie auch gleichmäßig verteilt im ganzen Becken? Das macht unheimlich viel aus. Mhm. Wenn ein Becken nicht überall die gleiche Tiefe hat, sondern vielleicht noch ein Sprungbecken damit drin ist, dann gibt es mehr Verwirbelungen. Das wiederum macht das Wasser auch langsamer. Mhm. Wenn die Halle an sich es hört sich immer bescheuert an, ne? Also wenn sie schon mal schlecht temperiert ist, wenn sie unterschiedlich temperiert ist, Klimaanlagen vorhanden sind und dann auch noch die Halle uneben ist. Also es ist jetzt kein Würfel in dem Sinne, sondern sie ist oval. Mhm. Dann hat sie kein richtiges einheitliches Dach, sondern es sind Tagelagen da oben. Das macht auch nochmal wieder was. Also es sind verschiedene Kleinigkeiten, die da mitspielen und ganz entscheidend sind aber wirklich die Beschaffenheit des Beckens. Ist es gefliest? Wenn es gummiert ist, ist es auch nicht so gut. Ist es ein Blechbecken? Da habe ich auch ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also gefliest, einheitliche Tiefe und dann halt entscheidend, wo sind diese Umweltdüsen? Wo kommen sie raus? Und am liebsten haben wir sie, glaube ich, alle von unten und nicht von der Seite oder von vorne oder hinten.
Das heißt, In das Becken in Paris wärst du auch nicht so gern gegangen?
Ich wäre unheimlich gerne da mal reingegangen, ja. Hätte mich allerdings nie getraut, auch nicht in der Pause. Da bin ich eh jemand, der eher mit Brücken an der Wand bleibt und da nicht den großen Macker spielt. Meine Zeit war, das weiß ich auch. Nichtsdestotrotz hat mich das sehr interessiert, wie ich mich da im Wasser gefühlt hätte.
Also als Zuschauer fand ich das super, weil ich konnte einfach auch viel sehen und die Stimmung, wie du es auch gerade sagtest, sie war mega. Unsere eine Vorstandskollegin Simone, die war auch zu einigen Finalläufen, Schwimmläufen auch da und sie sagte, von krass ganz, ganz still bis hin zu, oh Gott, diese Halle geht gleich auseinander, es ist wie ein Beben, war die Atmosphäre wohl gigantisch und ich frage mich dann, wie es für die Schwimmer dann war. War es dann für die Schwimmer auch eine tolle Sportstätte, in der sie guten Sport leisten können oder war es eher für die Zuschauer gemacht?
Das Wettkampf, der Einlauf, der Auslauf, die ganze Situation des Erlebens der Wettkämpfe, die war, glaube ich, für die Athleten sensationell, genauso wie für die Zuschauer. Jetzt kommen wir mal zu den Siegerehrungen. Da fand ich persönlich das ein bisschen ungünstig, dass die so frei war. Es waren ja hinter den zu ehrenden Athleten, war ja auch Zuschauer, waren ja Ränge. Es war also nicht so, dass dahinter eine Wand war. Das finde ich persönlich ein bisschen geschützter, ein bisschen ruhiger für die Athleten, weil die wussten irgendwie gar nicht, wo sie sich hindrehen sollten, weil dem einen haben sie immer den Rücken zugekehrt. Und wenn du da so ein bisschen eine Wand hinter dir hast, dann fühlst du dich, glaube ich, ein bisschen geschützter, da fühlst du dich auch ein bisschen safe im Sinne von, ich kann nach vorne, nach links und rechts winken und habe alle irgendwie mitbekommen, als dass ich jetzt den hinter mir oder wem auch immer, dem Kameramann den Rücken zudrehe, weil ich auch nach hinten gerne mal mich bedanken und winken möchte. Das fand ich persönlich nicht so schön, muss gestehen, habe da aber explizit auch jetzt mit keinem Athleten drüber gesprochen, also kann ich jetzt nicht die Seite der Athleten auch benennen. Das war einfach für mich als Zuschauer in den Presserängen da ein bisschen unglücklich, fand ich. Was ich wiederum schön fand, dass also das Einlaufen und das Rausgehen der Athleten für den Zuschauer komplett einsehbar war. Da kriegst du natürlich Emotionen mit, sowohl die schönen wie auch die nicht so schönen. Das ist aber ja, wie gesagt, der Sport und auch das ist ja nun mal echt und authentisch. Da ist aber keine Chance gewesen für die Athleten, da mal eben zu verschwinden. Ne? Also das war alles offensichtlich und das ist mir so ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Fand ich aber schön, ja. Dass sie halt auch ihre Akkreditierung wiederholen müssen, dass sie dann auch schon Interviews geben, selbst die ersten Interviews, das konnte man ja wirklich als Zuschauer eins zu eins sehen. Und da sind ja auch nochmal Emotionen am Spiel gewesen, also nicht nur beim Athleten, sondern auch beim Kameramann und bei dem, der interviewt. Das war ja auch irgendwie mal interessant zu erfahren. Also das war so frei und so offen, wie ich das noch nie erfahren und gesehen habe.
Also klar, dass du beim Schwimmen warst. Wir kommen gleich noch zum Part, wo du noch ganz, ganz viel warst. Hattest du noch Zeit für andere Sportstätten, andere Sportwettkämpfe?
Die Zeit hatte ich in der Tat nicht, weil ich irgendwie, hatte immer so mein Bermuda-Dreieck, sage ich immer. Also Hotel, dann die Schwimmarena und das Sportstudio. Und dann hatten wir zwischendurch ja noch so ein paar Drehs gemacht. Wie kommst du halt als Rollstuhlfahrer in Paris zu den Hotspots? Wie kommst du klar und geht das überhaupt? Demzufolge war also meine Möglichkeit, zu anderen Sportstätten zu kommen, eher gering und klein. Und ich habe dann auch ehrlich gesagt geschätzt, danach dann auch so meine 6 Stunden Schlaf zu bekommen, damit ich einigermaßen fit wieder für den nächsten Tag war. Und bin dann nicht noch weit rausgefahren zu anderen Venues. Das war manchmal dann auch die Situation, wo man hätte dann doch ein bisschen Fahrzeit auch in Anspruch oder auch einfach mitnehmen hätte müssen. Und da habe ich dann so ein bisschen selektiert und gesagt, das mache ich jetzt nicht. Ich habe hier eine Aufgabe zu bewältigen und die möchte ich auch für mich zumindest gut abliefern und hoffentlich auch für alle, die mich hören, sehen.
Ja, absolut. Und ich meine, 6 Stunden Schlaf mindestens, also würde ich sagen, Gott, also nur 6 Stunden?
Ja, das war, ja, weil es geht natürlich, du liegst vielleicht schon oder ich habe dann gelegen, aber du kannst, also ich konnte auch nicht gleich schlafen. Dann dreht sich alles im Kopf, dann die Erlebnisse, die Emotionen. Dann denkst du dir, ja, was kommt jetzt morgen? Wer hat jetzt das in den nächsten Vorlauf geschafft oder ins Finale? Und wo musst du da nochmal dich ein bisschen erkundigen und was musst du da noch berücksichtigen? Also war es ja Job. Also es war ja jetzt nicht nur Freude und Spaß.
Genau, da kommen wir dann mal zu deinem Job, den du da gemacht hast. Du warst ja im Sportstudio und das ja auch nicht zum allerersten Mal. In welchen Sportstudios der Paralympischen Spiele warst du schon?
Das erste Mal durfte ich 2016 direkt in Rio de Janeiro. Das war auch unfassbar schön. War auch ganz anders von der Konstellation. Das sind ja oftmals einfach die Wege, die ja auch dann eine Rolle spielen. Wie weit habe ich das ins Sportstudio? Wie weit muss ich fahren, um dann in die Schwimmhalle zu kommen? Und dann hatten wir Tokio. Tokio war durch Corona natürlich, ich sag mal, so eine Art Geisterstadt. Das war trotzdem aber auch schön. Ganz, ganz anders, ganz, ganz ruhig irgendwie auch. Nichtsdestotrotz war das einfach ein Erlebnis, was ich so mir hätte nicht vorstellen können. Nun hätte ich gerne Tokio nochmal mir ein bisschen mehr angeguckt, aber ja, es war, wie es war. So, und Paris war jetzt halt das dritte Mal und ich habe ja so eine ganz dichte Affinität zur Zahl 3, wo ich eigentlich hätte sagen müssen, das war's jetzt. Aber sollte man mich für 28 in L.A. nochmal haben wollen, dann stehe ich auch parat.
Gut, habt ihr das alle gehört? Und dann machst du aber vorher und nachher noch ein bisschen Zeit dran, damit du dir wenigstens dann L.A.
Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Eher hinten ran, weil dann bin ich entspannter als davor.
Ja, das stimmt. Das eine ist ja die Arbeit und dann ist quasi das andere ja der Urlaub.
Genau.
Wenn du schaust, dadurch, dass du ja, also genau in dieser Öffentlichkeitsarbeit ja so tief drin steckst und ja auch hinter die Kulissen einfach schaust und du hast gerade schon ein bisschen erzählt mit den Pressekonferenzen, die Interviews mit den Athleten, findest du, dass die mediale Aufmerksamkeit bei den Paralympischen Spielen sich richtig gut entwickelt hat zu früher? Oder ist es anders?
Also zu früher hat sich das extrem gut entwickelt. Mhm. Das muss man definitiv auch sagen und auch zugeben. Wenn man das vergleicht zu 2004 in Athen, dann sind einfach die Sendezeiten schon mal exorbitant mehr. Mhm. Das mit der Live-Sendung ist aufgrund verschiedener Kriterien, glaube ich, schwierig oft. Zum einen möchte man natürlich auch die Highlights aller anderen Sportarten zeigen und nicht ständig auf einer Sportart die Kamera halten, wie zum Beispiel vielleicht ständig beim Leichtathletikstadion zu sein, weil halt in diesem Stadion viele verschiedene Arten dann präsentiert werden. Dann ist es natürlich auch fürs Fernsehen leicht da zu sein. Dann haben wir ja auch das Radfahren im paralympischen Bereich, was ja auch sehr erfolgreich ist, den Wassersport sowohl in der Schwimmhalle wie auch in dem öffentlichen Gewässer, was ja Rodern, Kanu, Triathlon haben wir auch noch. Also da ist das, glaube ich, schon schwer, alles live zu zeigen. Und auch das könnte man als Zuschauer ja gar nicht. Es sei denn, ich habe einen Bildschirm, der ist 6 geteilt. Dann müsste ich halt von jeder Sportart irgendwie eine kleine Kachel haben. Also da muss man, glaube ich, auch mal ehrlich sein und die Kirche im Dorf lassen. Da sind einem nun mal die Hände auch gebunden. Ich weiß es jetzt nicht in der Zahl, wie viele Stunden wir auf Sendung waren. Es waren aber bei Weitem viel, viel mehr denn je oder als jemals zuvor. Und was jetzt halt nochmal für mich wichtig wäre und ich glaube auch für alle Athleten, die jetzt aktiv sind und auch noch aktiv werden im paralympischen Sport, dass man die Zeiten dazwischen, zwischen den Olympischen Spielen, also sowohl Sommer- wie Winterspiele, Sommer- wie Winterparalympische Spiele, dass man da mehr den Fokus auf uns hat. Wir haben deutsche Meisterschaften, wir haben Europameisterschaften, wir haben Weltmeisterschaften und dass man die halt in der Regelmäßigkeit auch im Fernsehen sehen kann. Mhm. Wäre schön und nicht immer nur zu den Paralympischen Spielen. Da glaube ich nicht, dass wir das Maximum erreicht haben, dann bei den Paralympics die Medien ausgeschöpft zu haben. Mhm. Aber ich würde behaupten, es ist jetzt wichtiger, dass wir mal in die Jahre dazwischen mehr den Fokus setzen, damit einfach die Menschen auch sehen, was machen die auf dem Weg zu den Paralympics. Es ist ja nicht bums, die sind jetzt auf einmal da, haben einmal ein bisschen trainiert, ich stelle das jetzt mal ein bisschen banal dar, sondern das ist ja ein Weg, das ist ja eine Entwicklung von mindestens 4, 8 und mehr Jahren. Und diese Entwicklung dem Zuschauer einfach auch mitzugeben, damit er empathischer einfach ist, damit er so ein bisschen auch mehr in diese Szenerie, in diese Gefühlswelt auch reinkommt, das halte ich für wesentlich wichtiger.
Jetzt hast du schon angesprochen, was wir in Deutschland besser machen können, was mediale Aufmerksamkeit betrifft. Du weißt es, Deutschland möchte sich bewerben um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040. was muss ich dann bis dahin tun, ändern oder wie stehst du zu einer Bewerbung? Lass mal hören.
Als Sportmensch, und das bin ich mit Leib und Seele, wäre es natürlich schön, wenn wir das mal wieder in Deutschland hätten. Mhm. Aber man muss auch das Hier und Jetzt sehen. Und wenn wir mal in die Politik gehen, da haben wir im Moment, glaube ich, ganz, ganz große Probleme, in der Gesellschaft auch. Mhm. Dass, wenn wir jetzt sagen, wir schaffen das, halte ich das für eine ganz, ganz große Utopie. Und da muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein. Es ist eh schon am Kippen. Und wenn das jetzt komplett nochmal zum Umkippen kommt, das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik, weiß ich nicht, ob das so förderlich und zuträglich ist. Dazu müsste man so diese Basics erstmal wieder zurechtschieben, dass wir ein Fundament haben für die Wahrnehmung des Sports, für diese, für diesen Wert in unserer Gesellschaft, den der Sport definitiv hat und immer hatte und auch immer haben wird. Und das ist ein großer Wunsch auch von mir und eine Hoffnung, dass wir das nicht verlieren. Unsere Kinder müssen sich bewegen. Wir müssen uns im Mittelalter, im mittleren Alter, so müssen wir uns bewegen. Und dazu ziehe ich mich jetzt auch. Also ich bin ein Mensch mittleren Alters, so mit meinen 55 Jahren. Und die ältere Generation genauso. Wir müssen uns bewegen. Und über die Bewegung haben wir soziale Kontakte. Wir haben einfach Relationships, wir haben Freundschaften, die wir dadurch hegen und pflegen und wir bleiben sowohl körperlich wie auch mental und geistig mobil, also fit. Und das kann der Sport. Und da wüsste ich nicht, mit welchem anderen Part wir diese Gesellschaft irgendwie bewegt, lebendig und auch einigermaßen gesund halten wollen. Und wir werden nun mal älter. Die Technologie schreitet voran, die Medizin sowieso. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also insofern muss da mehr das Auge drauf und die Wertigkeit, dass der Sport einfach zum ganz, ganz wichtigen Baustein unserer funktionierenden Gesellschaft gehört. Mhm. Dazu gehört Mobilität, Technologie und Mobilität. Ich habe zum Beispiel heute noch nirgends in Deutschland oder Europa ein Mietauto bekommen können, was direkt mit Handgas und Handbremse ist. Dann frage ich mich, warum denn nicht? Das soll angeblich wirtschaftlich nicht irgendwie sich rentieren. Automatik fahren viele gerne. Ja? Und mein Auto kann man sowohl mit Handgas und Handbremse fahren, wie auch normal Automatik. Denke ich mir, sollte doch eine Autovermietung locker mal zumindest 20, 30 Autos auch parat haben mit Handgas und Handbremse. Weil auch Rollstuhlfahrer möchten mal in einem anderen Land, wenn auch nicht mit ihrem eigenen Auto, mit einem Mietauto vielleicht von A nach B kommen.
Absolut.
Dann Elektroauto. Die Walls für Elektroautos sind teilweise als Rollstuhlfahrer gar nicht mit dem Arm erreichbar, geschweige denn die Displays und Monitore lesbar, weil sie halt so geschrägt sind, dass man sie vielleicht mit 1,55 lesen kann, aber nicht sitzend auf der Höhe, auf der ich bin, wie so ein, ich sag mal, 8-, 9-, 10-jähriges Kind. Und die Bahn, ich sag jetzt nicht DB, sondern da haben wir noch ganz, ganz viel Bedarf, dass das wirklich auch inklusiv nutzbar ist, dass jeder die Möglichkeit hat, öffentliche Verkehrsmittel auch zu nutzen. Das ist noch nicht mal in den Haupt- und Großstädten der Fall, dass wir das können, geschweige denn in der Prärie. Ja? Und da denn jetzt zu schreien, wir wollen jetzt noch eine Großveranstaltung dahin haben, wenn auch vielleicht nicht nur in einer Stadt, sondern in Deutschland verteilt, glaube ich, wird es ähnlich werden wie bei den letzten Bewerbungen, dass das Volk da nicht mitgeht. Es sei denn, man sagt, wir machen keine Volksbefragung, sondern wir bestimmen das einfach. Aber ob das so der richtige Weg ist, das wage ich im Moment zur jetzigen, wirklich jetzigen Zeit zu bezweifeln. Dann die Medizin. Wir haben jetzt gehört, es werden ganz, ganz viele Krankenhäuser geschlossen werden. Ja? Wir haben in den ländlichen Bezirken und gerade auch hier in Schleswig-Holstein, wo ich auch oft bin und auch zu Hause hier eigentlich bin, das ist meine Heimat, auch wenn ich in Berlin wohne, wir merken ganz, ganz viel, dass da Landärzte, das ist unsexy, das will keiner mehr machen. Also was passiert mit diesen Regionen? Mhm. Auch das gehört dazu, auch das gehört zum Sport. Wenn ich Sport anbieten will, brauche ich auch die medizinische Versorgung nebenbei, weil es geht nicht immer alles gut im Sport. Ja. Mhm. Das gehört ja alles zusammen. Also ob das jetzt Logistik ist, Medizin ist, Sportstätten sind und auch wenn wir von Sportstätten erst anfangen, dann wird mir schon ganz übel, gerade was Schwimmhallen auch betrifft, mit der Energiekrise, dass da also auch immer mehr geschlossen werden, weil die Kommunen das einfach nicht halten können. Weiß ich nicht, ob wir jetzt das richtige Zeichen setzen und ganz oben dann eine Bewerbung ansetzen für Olympische und Paralympische Spiele. so sehr es mir leid und weh tut. Das möchte ich nochmal betonen.
Absolut. Vielleicht kann man die Frage auch anders stellen. Brauchen wir Olympische und Paralympische Spiele, um genau das, was du alles erzählt hast, vielleicht genau jetzt ans Laufen zu bringen? Weil wenn ich mir vorstelle, die jetzt 6-Jährigen, 10-Jährigen, das sind die, die dann im eigenen Land ihre diesen Wettkampf dann auch haben. Und ja, was müssen wir jetzt quasi für Rahmenbedingungen schaffen, damit sie das überhaupt da ankommen? Oder was würdest du heute den jungen Athleten mit in die Hand geben, zu sagen, das braucht ihr, darauf fokussiert euch. Was wäre das? Was würdest du der 10-jährigen Kirsten sagen?
Dass sie auf jeden Fall das machen sollte, woran sie Spaß hat, was sie vorantreibt. Es muss intrinsisch sein. Es sollte niemals für jemanden anders sein. Und dass sie auch da am Ball bleibt, selbst wenn das einfach auch mal 2-3 Schritte zurück sind, die sie erlebt. Und wenn sie zum Beispiel ihre Lieblingsschwimmhalle nicht besuchen kann, weil die jetzt gerade irgendwie geschlossen ist, dann muss man halt Plan B nehmen. Und wenn der nicht geht, muss man eventuell gucken, ob es Plan C gibt. Auch das habe ich ja in meiner Karriere auch erlebt. Also in meiner Heimatstadt Neumünster hatten wir dann keine Schwimmhalle, sondern eine Traglufthalle, die dann halt im Winter dann Traglufthalle war und im Sommer das Freibad, sodass im Winter die Schulen, Vereine und somit auch ich, wie auch die Polizei und Bundeswehr, die ja dann ihren Dienstsport da machen, immer auf der 50-Meter-Bahn halt schwimmen konnten. Den Luxus gibt es hier jetzt nicht mehr. Es ist keine Traglufthalle mehr. Das Freibad wurde einen großen Teil reduziert und das ist ja kein Einzelfall. Das hört man ja immer mehr. Wir haben jetzt eine sogenannte Cabrio-Halle, die man zu einem Drittel dann, wenn es schönes Wetter ist, auch öffnen kann. Ich finde, es ist 1:1 mit einem Freibad nicht zu vergleichen. Nichtsdestotrotz als Freibad deklariert. Es ist allerdings auch barrierefrei deklariert, wo ich auch nicht verstehe, wie das sein kann. Ich möchte wissen, wer das hier irgendwie gecheckt hat. Den würde ich gerne mal in einem Rollstuhl sehen, wie er das ein oder andere hier bewerkstelligen wird. Das sind so Sachen, dass man den Kindern heutzutage einfach auch so diesen Biss, dieses Durchkämpfen mehr vermittelt und sie nicht helikoptermäßig bei allem behütet, beobachtet, versorgt, begleitet, fährt, macht und tut. Ich weiß, es sind heute andere Zeiten als zu meiner Kindszeit, die 70er und 80er Jahre. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man also gerade an den Schulen, gerade auch als Lehrer, unfassbar viel sich mit den Eltern auseinandersetzen muss, dass die Kinder nicht in der Schule erzogen werden, sondern das bitte zu Hause stattfinden muss. Die Kinder sollen in der Schule lernen, was Mathe betrifft, was also Rechtschreibung betrifft, was andere Sprachen betrifft und Geografie. Aber Benehmen, Verhaltenssysteme und auch Methodiken und Zuversicht oder auch Nächstenliebe, das sind Sachen, die sollte man zu Hause den Kindern beibringen und auch Fürsorge. Und da würde ich der 10-jährigen Kirsten sagen, dass es um Vorsicht geht, um Nachsicht und Rücksicht. Und diese drei Begriffe sollte jeder für sich auch mal so vergegenwärtigen, dass es nicht immer nur um die 10-jährige Kirsten geht, sondern es geht auch um andere. Dass wir miteinander klarkommen wollen. Und das habe ich von meinen Eltern auch so beigebracht bekommen. Wir sind 5 Kinder, ich bin die Jüngste und da ging es nicht immer nur um mich. Ne? Und da ging es auch um andere und da hat derjenige etwas bekommen, der bedürftig war. Es haben niemals alle das Gleiche bekommen können. Das ging nun mal nicht. Und na klar habe ich das ein oder andere Mal gedacht, oh, wie fiese, jetzt kriege ich meine mittlere Schwester das und ich kriege das nicht. Aber das ist auch ein Lernprozess, ja, dass man einfach begreift, die Bedürftigkeit ist bei ihr mehr gewesen als bei mir. Und das ist ein Reifeprozess, der da einfach entsteht. Und ich bin da unfassbar dankbar für, dass mir das so beigebracht wurde.
Und da waren sie wieder, die drei, ne? Mit deiner, alle guten Dinge sind drei. Außer vielleicht LL. Dann immer noch ein 4.
Genau. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Genau. Kirsten, mit Blick auf die Uhr sind wir schon fast am Ende angekommen. Ja, total. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange quatschen. Wer uns hier ja zuhört, das sind ja vornehmlich die Sportämter, die Sportverwaltung, die sich für den kommunalen Sport vor Ort einsetzen. Und da an die geht meine letzte Frage für dich. Wir haben durch die Special Word Games, so wie ich es sonst mitbekommen habe, du wirst da vielleicht nochmal eine andere Perspektive haben, aber schon auch einen Ruck bekommen, es gibt inklusive Sportfeste. Es gab sie vorher zum Teilweise schon, aber so gefühlt gibt es mittlerweile mehr davon. Und wenn wir überlegen, dass die Sportveranstaltungen vor Ort, die kleineren, vielleicht ein gutes Fundament sind, um das Vertrauen in die Bürger und Bürgerinnen zu stecken, dass auch große Sportveranstaltungen toll sind, weil sie vor Ort vor ihrer Haustür gute Sportveranstaltungen erleben. Was braucht es denn aus deiner Sicht für die inklusiven Sportveranstaltungen vor Ort? Also was würdest du den Kollegen in den Sportämtern gerne mitgeben, wenn sie sich für inklusive Sportveranstaltungen einsetzen? Worauf sollen sie achten?
Inklusiv geht es ja nicht darum, nur behindert, nicht behindert, sondern es geht ja auch um verschiedene Altersstrukturen. Mhm. Jung, ältere, noch ältere. Und die sollten da auch alle mitgenommen werden und angesprochen werden. Also es würde dann natürlich auch bedeuten, dass es nicht nur um Schulsport geht, es geht nicht nur um Breitensport, es geht nicht nur um Leistungssport, sondern eben auch um Reha-Sport und Seniorensport. Das sind so diese Bereiche, die sollte man auch alle ansprechen, sodass jeder für sich das Gefühl hat, er ist eingeladen, mhm, und er kann da etwas sehen, was er sich abgucken kann. Mhm. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt zu einem Sportevent und da ist jetzt Usain Bolt, der da irgendwie wie eine Flitzpiepe, hätte ich fast gesagt, wie eine Rakete, die 100 Meter läuft, dann ist das für mich unfassbar toll. Und dann gucke ich mir den an und denke mir, wow, ein athletischer Typ, was hat der Jahre gebraucht, um da hinzukommen? Es gibt aber auch Menschen, die sich das angucken und sagen, ja toll, mhm, ne? Wäre froh, wenn ich überhaupt laufen könnte. Mhm. So. Und die brauchen halt jemanden, dem sie nacheifern können, wo sie das Gefühl haben, da kann ich mir irgendwie, da kann ich mich drin sehen. Da braucht es dann halt eventuell ein Event, wo dann 100 Meter gegangen wird, vielleicht sogar mit Rollator oder vielleicht in Begleitung, weil Menschen mit Sehbehinderung dabei sind und so weiter und so fort. Also die Inklusivität beinhaltet für mich auch die Vielseitigkeit des Sports. Mhm. Und das müsste man, glaube ich, immer mehr auch beachten. Das ist schwer, ohne Frage. Mhm. Nichtsdestotrotz kann man das, glaube ich, bei bestimmten Events auch alles zusammen verpacken und auch interessant für alle gestalten.
Und daran zu denken, und ich glaube, das war ja auch, was du anfangs auch schon gesagt hast, dass man überhaupt erstmal hinkommt zu dieser, ja, Sportveranstaltung und nicht es daran, genau, schon scheitert, weil es einfach so herausfordernd und so anstrengend ist, dass man dann schon sagt, nee, dann nicht. Dann gucke ich es mir vielleicht, genau, mal über den Fernseher an oder so.
Ja, das ist natürlich auch der Grund, weshalb viele solche Highlights und großen Veranstaltungen dann auch in den großen Städten stattfinden, weil nun mal da die Gegebenheiten da sind. Ne? Mhm. Es wäre aber schade, wenn man das auch bei dem so belässt. Man kann ja dann auch das Ganze verknüpfen. Man hatte jetzt zum Beispiel gerade bei den Special Olympics haben wir ja im Vorwege diese Host Towns gehabt, mhm, also wo ja andere Städte dann Athleten aus anderen Ländern vorher für eine Woche oder mehr hospitiert haben, mhm, und die dann da haben trainieren lassen, sodass also dann auch die jetzt nicht groß reisen konnten nach Berlin, dann in ihrer Stadt halt im Kleineren das, genau, einfach auch mal erleben konnten. Und das ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Also ich fand das total schön, diese, mhm, Idee, das könnte man gerne auch für Olympische und Paralympische Spiele übernehmen, mhm, dass wirklich jeder auch die Chance hat, da ein Part von zu sein und auch ein Teil sich davon anzugucken. Das finde ich unfassbar schön.
Ja, absolut. Und daraus sind ja auch, wie meine Erfahrung ist, diese inklusiven Sportfeste entstanden, weil sie gesagt haben, ja, die Host Towns und die Special World Games, die waren, und es findet eine Nachbereitung statt. Also es gab weiterhin Workshops, wie kann man das, was man jetzt vor Ort hatte, noch weiter transportieren in die Stadt vor Ort, um das noch, ja, länger am Leben zu erhalten. Und ja, vielleicht ist das ein gutes, du hast gerade von Vorbildern gesprochen und vielleicht, ja, kann es auch Vorbilderveranstaltungen geben, die man da sich anschaut und dann in seiner eigenen Stadt versucht, mit den Bedingungen, die man halt vor Ort hat. Man kann es nie eins zu eins kopieren, aber man kann ja schauen, was kriegt man vor Ort für sich wieder hin. Genau, das ist, mhm, ja, Vorbilder. Nicht nur die Athleten als Vorbilder, sondern auch Sportveranstaltungen als Vorbilder.
Absolut, Kommunen als Vorbilder. Und Ich finde auch, und das müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen im Auge behalten, Inklusion heißt nicht, dass alle auch alles immer zusammen machen müssen. Man kann, aber man muss es nicht. Inklusion heißt nicht, dass alles irgendwie zusammen ausgetragen werden muss. Und da möchte ich auch ein Augenmerk drauf haben, weil auch ich möchte mal nur mit Frauen irgendwas machen oder nur mit Rollstuhlfahrern etwas machen oder nur mit Schwimmern etwas machen. So, ich möchte nicht immer irgendwie alles durchgemischt haben. Und dann komme ich auch immer gleich so auf Umkleidekabinen in den Sportstätten. Ne? Also Unisex, es mag sein, dass es leicht ist, in der Architektur das umzusetzen, aber es ist bei weitem nicht für jeden was. Ne? Also da sollte man schon auch drauf achten, dass es da also dann auch gendermäßig getrennt ist, finde ich. Und dass auch da wieder für Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte, Sehbehinderte das einfach auch erlebbar und erreichbar ist.
Absolut. Ja, Kirsten, wir müssen jetzt leider aufhören. Ich danke dir für deine Zeit, für auch wieder die ehrlichen, persönlichen Einblicke in, ja, vor allen Dingen, was du in Paris erlebt hast. Mal schauen, wie es mit LA ausschaut. Ich würde auf jeden Fall sagen, in 4 Jahren machen wir nochmal einen Podcast, dann, wie du es denn erlebst.
Sehr gern.
Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich bin gespannt, wo und wann wir uns wiedersehen und wiederhören. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss, Kirsten.
Tschüss, vielen Dank.
Ihr habt Fragen, Ergänzungen und oder Ideen zu diesem Thema? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Oder noch besser, folgt uns auf LinkedIn und kommt dort in unsere Netzwerkgruppe, damit wir noch intensiver voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen können. Alle Kontaktdaten und Links findet ihr in den Shownotes. Unser Podcast Sport Kommunal ist eine Produktion der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter e.V.